Herzlich willkommen zum Podcast Besser Hören, dem Podcast für Hörgesundheit. Heute zu Gast ist gewesen Jonas Enzmann, der bei uns war. Und Jonas ist ab Geburt ertaubt. Er ist mit 15 Monaten mit einem Cochlea-Implantat versorgt worden und ist, glaube ich, eine ganz, ganz tolle Geschichte, die zeigt, was alles möglich ist, trotz eines Cochlea-Implantats, und dass er im Prinzip keine Einschränkungen hatte. Er hat uns ganz, ganz viele spannende Dinge aus seinem Leben erzählt.
Und er hat uns sowieso auch ganz viele spannende Dinge auch erzählen können, weil er zwei unterschiedliche Perspektiven auf das Thema CI und auch auf das Thema Hören hat. Einmal natürlich aus seiner Perspektive als CI-Träger, und zum anderen hat er sich für seine berufliche Laufbahn eben auch einen Beruf ausgesucht, der sich mit dem Thema Hören und Akustik beschäftigt. Und so kann er eben aus privater und beruflicher Perspektive dieses Thema mit uns diskutieren.
Und wir haben seine Facette als Leistungssportler kennengelernt. Das hat er ganz, ganz lange gemacht, war Fechter. Und ich würde sagen, wir hören mal rein in die Folge.
Also da war ich dann auch beim Arbeitsamt und habe mal gefragt, so, ja, wie ist das denn mit als CI-Träger bei einem Akustiker zu arbeiten? Und da wurde mir dort dann gesagt, nee, es macht keinen Sinn, ist nicht für Sie geeignet. Ja, das war auch wieder so eine Hürde. Aber da habe ich mich da trotzdem nicht, sag ich mal, kleinkriegen lassen und mich trotzdem an verschiedenen Stellen beworben. Und hatte eben das Glück, dass quasi bei dem Akustiker, wo ich jetzt bin, auch jemand war mit CI auf der einen Seite. Und der konnte mir dann ja eben sagen, okay, ja, das funktioniert damit, ich kann trotzdem Hörgeräte abhören, wie auch jeder andere. Ein paar Monate später dann meine Taufe war und dann aber lautes Orgelgeräusch kam in diese bei der Taufe, und alle hatten sich dann quasi erschreckt, außer ich, und in diesem Augenblick hatte dann meine Tante das gesehen, dass ich mich nicht erschrocken habe, und da sie auch einen Hintergrund beruflich bedingt mit Hörgeschädigten hatte, hatte sie dann meinen Eltern nochmal gesagt, das zu überprüfen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel schlafen gehe oder mal jetzt Konzentration brauche, kann ich selber entscheiden, ob ich mal nicht hören möchte. Das finde ich echt cool.
Herzlich willkommen, Jonas, in unserem Podcast. Erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, uns deine Erfahrungen zu berichten. Und um in die heutige Folge einzusteigen, würde ich direkt einmal mit dem Lieblingsgeräusch von dir beginnen. Wir fragen ja immer nach dem liebsten Geräusch, und das hören wir uns jetzt einmal an.
Nee.
Jonas, was haben wir hier genau gehört?
Ja, also zuallererst auch nochmal hallo Jan und hallo Katharina. Vielen Dank für die Einladung und dass ich mit beim Podcast dabei sein darf. Bei diesem Geräusch handelte es sich um das Berühren von Degenklingen, die man beim Fechten benutzt. Und dieses Geräusch an sich ist für mich wichtiger Bestandteil gewesen von meinem bisherigen Leben, gerade im Fechtersport. War auch super wichtig, um also das Geräusch zu hören, um irgendwie da gut zurechtzukommen in den Sport, um auf verschiedene Aktionen zu reagieren. Und ich verbinde auch dieses Geräusch, wie gesagt, mit Fechten. Und Fechten generell hatte mich im Leben auch ganz schön geprägt, 15 Jahre lang.
Wie alt warst du, als du mit Fechten angefangen hast?
Ich war 6 Jahre.
6 Jahre.
6 Jahre. Also in der Grundschule ging das dann schon los. Ist wirklich durch Zufall entstanden. Also meine Eltern hatten da quasi für mich eine Sportart gesucht. Und bei Sportarten waren jetzt nicht so das Ding für mich, weil es hätte ja sein können, dass ein Ball an meinen Kopf kommt. Das war so ein bisschen die Angst von meinen Eltern. Und dann hatte uns aber so die Schulleiterin von der Grundschule gesprochen und gesagt, dass ihr Sohn Fechttrainer ist. Und dann sind meine Eltern hellhörig geworden. Wir haben gedacht, okay, schick mal den Jungen mal zum Training rüber. Und dann hatte es mir ja auch Spaß gemacht. Und man hat schnell gemerkt, dass das so mein Ding ist. Und so hat sich das Ganze dann entwickelt.
Ja. Und du hast das ja nicht nur als Hobby betrieben, sondern auf richtig hohem Leistungsniveau und hast richtig viel da erreicht, ne?
Yes. Also, es hatte sich dann, wie gesagt, so entwickelt, dass ich dann da auch später zum Leistungssport gewechselt bin und dann auch quasi in der Sportschule gegangen bin, damit das noch mehr gefördert wird, das Ganze. Und konnte auch dadurch, weil ich da auch dann diesen Sport viel mehr machen konnte, auch entsprechende Ergebnisse erzielen. Also, wenn ich jetzt mal ein paar davon aufzählen darf.
Klar.
Also, also in der Mannschaft habe ich da zweimal bei den deutschen Meisterschaften Gold geholt. Mhm. Einmal auch bei dem Wettkampf Silber und auch einmal Bronze. Und durfte dann entsprechend auch bei internationalen Turnieren mitfechten, wo die ganze Welt gegeneinander angetreten ist und konnte mich da auch entsprechend hoch platzieren.
Ja.
Ja.
Vielleicht für die Leute, die mit dem Fechtsport nicht so vertraut sind, welche Rolle spielt das Hören beim Fechten? Man denkt ja, ihr habt da irgendwie Schutzrüstung an, Helme. Ich muss da hauptsächlich sehen können, aber das Hören ist ja durchaus auch sehr wichtig, oder?
Auf jeden Fall. Also durch das Hören hört man erstmal den Kampfrichter, der so auch das Kampfgeschehen ein bisschen vorgibt, indem er uns das Startsignal oder ein Stoppsignal gibt. Also sagt, Stellung, fertig, los oder Stopp. Da ist es schon wichtig, da den auch gut hören zu können und auch dann die Fechterschritte von dem Gegner zu hören. Also man hört ja, ob der Gegner zum Beispiel langsam nach vorne kommt oder schnell und kann dementsprechend, wenn er schnell kommt, schon auch schneller reagieren und wissen, okay, jetzt bahnt sich was an, jetzt greift er vielleicht an oder so. Da ist man schon vorsichtiger. Und auch mit der Klingenberührung, also mit diesem Lieblingsgeräusch, was vor uns abgespielt wurde, ist es auch super wichtig, das zu hören. Und auch zu hören, wie stark das Klingengeräusch ist. Also auf der einen Seite fühlt man es auch, aber das Hören unterstützt das Ganze auch nochmal und kann dann bessere Reaktionen hervorrufen beim Fechten.
Hattest du irgendwann mal Schwierigkeiten im Fechtsport durch die Tatsache, dass du CIs trägst, oder war das eigentlich immer so perfekt bei dir eingestellt, dass es für dich nie ein Thema gewesen ist in deinem Sport?
Also es war bisher immer super eingestellt. Also ich hatte da auch gar keine Einschränkungen oder so. Viele hatten das dann am Anfang auch gar nicht so richtig gemerkt, dass ich da getragen habe, die mich jetzt nicht kannten. Und auch die Kommunikation mit den Sportkameraden, Trainingskameraden, ist ja auch super wichtig, also dass ich auch Tipps mal von denen bekomme oder geben kann. Also da findet ja auch im Training ständiger Austausch statt. Und da hatte ich bisher keine Einschränkungen gehabt.
Ja. Wie ist das mit der Schutzausrüstung, die du dann auch trägst? Das hat dann auch gut funktioniert, auch am Kopf. Also einmal, dass der Soundprozessor nicht verrutscht ist oder da irgendwie gestört hat. Und natürlich auch von der Lautstärke her. Also du hast ja gesagt, du hast keine Einschränkungen und hattest du ab und zu mal das Gefühl, dass das so ein bisschen abgedämpft hat?
Also vom Sitz her hatten wir, weil wir vorsichtig sein wollten, am Anfang erstmal bei mir immer so ein Stirnband drum gemacht, um die Magneten oben da festzuhalten. Aber im Nachhinein hatte mich das Stirnband dann immer gestört, weil das dann noch mehr unter der Maske war. Dann habe ich das dann irgendwann mal abgemacht und damit gefochten. Das hat auch super geklappt. Also unter der Fechtermaske ist ausreichend Platz auch dafür. Ich habe auch unter der Maske alles gut gehört. Nach wie vor, da gab es bisher auch keine Einschränkungen, dass mir da irgendwas aufgefallen wäre.
Du bist ja als relativ junges Kind mit einem Cochlea-Implantat versorgt worden, mit 15 Monaten. Das heißt, für dich ist es ja völlig normal. Du kennst im Prinzip kein Vorher und Nachher oder hast vermutlich nicht so viel Erinnerung an ein Vorher oder Nachher. Wie groß war die Rolle, die das überhaupt so in deiner Kindheit gespielt hast? Du hast eben Beispiel genannt, deine Eltern waren mit Ballsportarten vorsichtig. Gab es noch irgendwelche anderen Situationen, wo das relevant war für dich in deiner Kindheit?
Dass ich jetzt ein...
Dass du CSC hast, genau.
Also, ja, wie gesagt, ich bin damit ja aufgewachsen. Als kleines Kind kriegt man da ja nicht so viel mit. Deswegen haben da auch immer ganz viel die Eltern im Hintergrund mitgewirkt. Aber ich hatte eben dann, wurde ja dann quasi in einer auch hörgeschädigten Schule oder Kindergarten, dann quasi bin ich damit reingekommen. Und aber mir wurde es dann gesagt, dass ich da nicht so zurechtgekommen bin mit den anderen Leuten, aber nicht nur, weil ich die schlecht verstanden habe oder also ja, von dem Persönlichen, sondern weil ich nicht zurechtkam. Also sie haben mich da leider nicht verstanden und ich sie nicht. Da war immer so eine kleine Barriere dazwischen und dann hatte man sich schnell dafür entschieden, dass ich dann in eine normale Schule reingehe, Kindergarten reingehe und da kamen auch schon die ersten Hürden auf, also dass gesagt wurde, schafft das Kind das überhaupt, in diesem normalen Kindergarten zurechtzukommen, auch mit anderen Leuten, die normal hören und da musste man auch erstmal Überzeugungsarbeit leisten, also gerade von meinen Eltern aus, dass ich das ja schaffen kann. Und das hat sich dann auch so gezeigt, dass ich da gut zurechtgekommen bin. Also ich hatte da schon dort immer mich mit den Kindern dann gut verstanden. Und das hat sich allerdings immer so ein bisschen fortgeführt. Also dann auch in der Grundschule, in der normalen Grundschule waren dann wieder die ersten Zweifel, ob ich denn da im Unterricht gut zurechtkomme, die Lehrerin gut höre. Und auch da hat sich das gezeigt, dass das kein Problem ist. Also man sollte sich da nicht irgendwie einschränken lassen. Ja, also das schafft auch jeder und da kann ich nur jedem sagen, dass man sich das auch, oder den Eltern, dass sie sich das zutrauen können, dass das Kind das schafft, in normale Schulen zu gehen, normal Kindergarten, Gymnasium, alles ist möglich.
Wie haben deine Mitschüler auf deine CIs reagiert? War das überhaupt ein Thema?
Ja, das war ein Thema. Und zwar ja, wurde ich dann immer gefragt, so, ja, was habe ich denn da am Ohr? Habe ich das dann leider immer erklärt? Oder konnte es erklären? Habe ich dann immer gesagt, das sind Hörgeräte, weil ohne die Geräte höre ich quasi nichts. Da waren die aber erst also immer positiv überrascht, dass das überhaupt so möglich ist und fanden das echt gut. Aber... Also ich wurde da schon oft drauf angesprochen, gab aber da auch keine Probleme. Also die haben, oder ich wurde da auch noch nie ausgegrenzt oder so deshalb und immer war mit eingebunden und konnte mich mit meinen Schulkameraden echt immer gut verstehen. Also da hatte ich bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht.
Ja. Wie war das dann im Schulsport? Weil da kann es ja durchaus mal vorkommen, dass man Ballsportarten begegnet, was dann ja für deine Eltern ich weiß nicht, ob eine große Angst, aber durchaus Bedenken waren. Ja. Konntest du da ganz normal dran teilnehmen?
Ja, also ich war trotzdem bei Schulsport, wenn dann Ballsportarten stattgefunden haben oder eventuell auch Turnen, wo man dann ja auch auf den Kopf fallen könnte. War ich dann einfach schon vorsichtig. Und ich habe versucht, immer alles so mitzumachen, um alles so normal wie möglich zu machen. Also auch Fußball gespielt trotzdem, auch wenn das vielleicht meine Eltern nicht so toll fanden. Aber ich wollte das einfach selber trotzdem machen. Und natürlich war ich vorsichtig, aber wollte mich dadurch jetzt nicht einschränken lassen. Dann habe ich dann trotzdem Fußball gespielt oder Volleyball, solche Sachen. Ja.
Und dann auch Schwimmen, also man hat ja auch Schwimmunterricht unter anderem in der Schule oder sicherlich hast du auch einen Schwimmkurs gemacht. Hattest du da irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen, die du getroffen hast?
Ja, Vorsichtsmaßnahmen an sich nicht. Also damals gab es auch noch nicht diese tollen Wasserhöhlen, aber einfach nur, ich brauchte Vorabsprache mit meinem Trainer, der da war, weil wenn er jetzt zum Beispiel Übungen erklärt hatte, war es klar, dass wenn ich schwimme, da jetzt nichts höre. Und dann hatte er mir dann immer das Gerät gegeben, damit er mir das erklären kann, was jetzt gemacht werden muss. Das hat auch immer super geklappt.
Wie hat man damals dann überhaupt rausgefunden, dass du nichts hörst als kleines Kind? Oder kannst du dich, also du dich wahrscheinlich nicht selber, aber haben dir deine Eltern erzählt, wie es dann rausgekommen ist sozusagen?
Ja, also am Anfang wurde es ja gar nicht festgestellt. Von einer Ohrenärztin wurde ein normaler Hörtest bei mir gemacht als Kind. Irgendwie spielt man da ja dann so eine Glocke ab, ja, um zu gucken, ob das Kind reagiert auf die Glocke. Und ich hatte mich aber in dem Moment scheinbar immer umgedreht. Also als wenn ich das Geräusch gehört hätte von der Glocke. Und dann hatte man gesagt, okay, er hört normal. Bis dann ein paar Monate später dann meine Taufe war und dann aber lautes Orgelgeräusch kam in diesem bei der Taufe und alle hatten sich dann quasi erschreckt, außer ich. Und in diesem Augenblick hatte dann meine Tante das gesehen, dass ich mich nicht erschrocken habe. Und da sie auch einen Hintergrund beruflich bedingt mit Hörgeschädigten hatte, hatte sie dann meinen Eltern nochmal gesagt, das zu überprüfen, ob ich denn wirklich höre. Und dann hat man quasi nach 10 oder 11 Monaten festgestellt, dass ich dann doch nichts höre. Und aber meine Eltern und die Ärztin haben zum Glück auch relativ schnell reagiert und gesagt, okay, wäre echt gut, das so schnell wie möglich zu operieren, damit ich das Sprechen, damit sich das Sprechen noch gut entwickelt. Und ja, bin da den Eltern auch sehr dankbar, dass sie diesen Schritt gegangen sind. Weil ich meine, das ist ja schon eine Sache, wenn bei einem kleinen Kind am Kopf operiert wird. Aber da haben meine Eltern sich dann trotzdem richtig entschieden, mich da trotzdem zu operieren. Und ja, bin denen da auch sehr dankbar.
Nach der Beendigung deiner Schullaufbahn hast du dich dann für den Beruf des Akustikers entschieden. Hast diese Ausbildung eingeschlagen. Wie kam es dazu?
Ja. Ja, der Akustiker. der hat mich schon seit klein auf begleitet. Also gerade jetzt für die Ohrabformung, jetzt für meine Ohrstücke, CI, musste ich dann immer zum Akustiker gehen. Und so auch habe ich mich damit dann schon beschäftigt, auch als es dann irgendwann so weit wurde, dass ich eine Ausbildung haben möchte dort oder dass ich mich beruflich orientieren wollte, habe ich dann auch nochmal Praktikas gemacht bei Akustikern. Und das hatte mich dann dementsprechend so fasziniert, dass die Leute, die Akustiker, auch Hörgeschädigten helfen können, wieder besser zu hören. Und da habe ich mich da drinnen eigentlich auch wieder gesehen, dass ich gerne das weitergeben möchte. Also gerne auch anderen Menschen helfen möchte, wieder besser zu hören. Also das Gleiche, was bei mir quasi auch gemacht wurde, möchte ich gerne da auch weitergeben. Dementsprechend habe ich mich dann für den Beruf entschieden und brenne immer noch dafür.
Wie ist das in der Beratung oder wenn du jetzt Kunden vor dir sitzen hast, die ja Probleme mit dem Hören haben? Wie ist das im Gespräch? Ist das Thema, dass du selber auch, ich möchte jetzt nicht wirklich von einem Hörproblem sprechen, aber dass du selber eine Hörunterstützung, also CIs trägst, macht das was mit deinem Gegenüber?
Ja, am Anfang sind viele Kunden erstmal skeptisch und denken, dass das so eine Attrappe ist. Ja, also so wie bei manchen Optikern, die eine Brille tragen, obwohl da gar keine Stärke drin ist, habe ich da auch schon viele Fragen gehört, wo die Kunden mich fragen, ja, ist das denn echt da? Habe ich gesagt, ja. Und danach sind die richtig schnell aufgetaut und haben gesagt, dass die das echt gut finden, dass da jemand gegenüber sitzt, der vielleicht auch damit sich beschäftigen muss, mit dem Hören, mit Hörunterstützung. Und ich kann da auch sehr viel mit den Kunden mitreden, wenn die jetzt zum Beispiel fragen, was sind das für Windgeräusche da? Und da kann ich sagen, ja, das habe ich ja auch. Also das ist normal. Oder ein paar Tricks wie mit der Brille und Gerät, das hantiert wird, kann ich denen auch trotzdem mitgeben. Und irgendwie ist das dann trotzdem schon ein Vorteil, also jetzt das zu haben. weil viele Kunden das eben sympathischer finden als jemand, der vielleicht nicht so viel damit zu tun hat.
Mhm.
Ja. Obwohl ja eigentlich davor am Anfang gesagt wurde, dass ich quasi für diesen Beruf nicht geeignet bin. Also da war ich dann auch beim Arbeitsamt und habe mal gefragt, so, ja, wie ist das denn mit als CI-Träger bei einem Akustiker zu arbeiten? Und da wurde mir dort dann gesagt, nee, es macht keinen Sinn, ist nicht für Sie geeignet. Ja, das war auch wieder so eine Hürde. Aber da habe ich mich ja trotzdem nicht, sag ich mal, kleinkriegen lassen und mich trotzdem an verschiedenen Stellen beworben und hatte eben das Glück, dass quasi bei dem Akustiker, wo ich jetzt bin, auch jemand war mit CI auf der einen Seite. Und der konnte mir dann ja eben sagen, okay, ja, das funktioniert damit. Ich kann trotzdem Hörgeräte abhören, wie auch jeder andere.
Ja.
Und jetzt ist es mehr Vorteil als Nachteil in dem Beruf.
Was hat das so mit dir gemacht im Laufe deines Lebens, dass du immer wieder an der Hürde warst, wo andere gesagt haben, nee, das geht nicht, das funktioniert nicht im Kindergarten, in der Schule, nach einer Ausbildung. Du immer wieder gesagt hast, doch, das geht und dann gesehen hast, jo, es hat geklappt, ich habe es wieder geschafft.
Ja, auf jeden Fall. Also ist tatsächlich krass, wie viele ja dann doch noch denken oder nicht wissen, dass trotzdem mit CI das meiste oder fast alles möglich ist.
Mhm.
Also wenn ich jetzt mal so auf dem Kopf sagen müsste, was nicht gehen würde, würde mir dazu nichts einfallen, weil ich bin der Meinung, dass ich alles machen kann. Da gibt es auch irgendwie keine Einschränkungen. Und ja, wie du schon sagtest, Schule, Gymnasium, Sport und dann jetzt letztendlich auch die Ausbildung, habe ich alles gut geschafft. Also kann ich da auch nur sagen, das ist alles möglich damit. Und man sollte sich da auch nicht irgendwie von dem anderen einreden lassen, dass das eventuell nicht funktionieren könnte, nur weil man CI-Träger ist. Also da einfach daran glauben, dass man das schaffen kann und dann das eigene Ding dann da durchziehen, ne, und nicht irgendwie von anderen sagen lassen, dass man es nicht schafft. Das ist auch so ein großes Appell, was ich so weitergeben kann. Auch an ganz vielen, die vielleicht jetzt zum Beispiel nicht den Weg einschlagen, den sie sich wünschen, nur weil jemand anderes sagt, das ist nicht für einen geeignet oder das schafft man nicht.
Ja. Ja. Du arbeitest ja als Akustiker mittlerweile und der Großteil des Geschäftes eines Akustikers besteht eben im Verkauf und Anpassung von Hörgeräten. Und dann gibt es einen Teil der Akustiker, die sich dann dafür entscheiden, auch sich im Bereich der Cochlea-Implantate zu spezialisieren. Da braucht man ein bisschen was an Zusatzausbildung. Und genau das machst du auch. Das heißt, dir hat es nicht gereicht, nur Hörgeräte zu machen, sondern du hast dich jetzt auch auf Cochlea-Implantate als Akustiker spezialisiert. Vielleicht kannst du unseren Hörern so ein bisschen beschreiben, was macht ein Akustiker im Bereich der Cochlea-Implantate? Was ist da deine Aufgabe als Akustiker? Weil die Versorgung findet ja in der Klinik statt, man wird operiert, es gibt eine Nachsorge. Welche Rolle spielt da der Akustiker?
Also der Akustiker ist dann letztendlich die Person, die vielleicht auch ein wenig so Nachbetreuung macht, was zum Beispiel kleine Reparaturen angeht, kleine Serviceleistungen, kann auch der Akustiker machen, weil viele haben ja immer eben diese Wegprobleme, dass die vom Weg her nicht immer gleich in der Klinik fahren möchten, um jetzt für eine Kleinigkeit was tauschen zu lassen.
Ja.
Und wenn da ein Akustiker in der Nähe ist, der sowas auch machen kann, da sind auch viele darüber glücklich. Also ich kenne Leute, die gehen dann wirklich in eine ganz andere Stadt, fahren da 2 Stunden dorthin und wären echt froh darüber, wenn irgendwie in der Nähe jemand ist, der das machen kann. Da gibt es auch verschiedene Stufen, dass man auch quasi Hörgeräte-Upgrades durchführen kann oder wenn mal ein Prozessor gewechselt wird, das geht. Und auch Einstellen von CIs, wobei ich dabei sagen muss, dass das immer alles in Absprache mit der Klinik natürlich laufen muss. Also wir machen da nichts Eigenes. Das finde ich auch wichtig, also dass das mit der Klinik auf jeden Fall in Absprache stattfindet.
Hm. Ja.
Könntest du denn dann, wenn du deine Weiterbildung als CI-Akustiker beendet hast, deine eigenen CIs einstellen, theoretisch?
Theoretisch ja. Aber ja, ich könnte es machen. Werde trotzdem lieber mir die Geräte von meinem Audiologen einstellen, der das schon seit Kind auf, seit meinen ersten Prozessor bei mir eingestellt hat, würde ich das trotzdem bei dem einstellen lassen, weil er meine Einstellung da auch am besten kennt. Und ja, also es ist natürlich schon spannend, wenn man auch so mal seine eigene Einstellung sieht. Das wurde jetzt schon durch diese CI-Weiterbildung ein paar Mal gemacht, dass man geschaut hat, okay, wie sind meine CIs eingestellt. War sehr spannend, aber ich bin da trotzdem niemand, der da lieber doch noch zu meinen Audiologen geht. Mit dem bin ich ja da auch quasi groß geworden, was meine Einstellung angeht, und fahre dafür auch gerne ein bisschen weiter. Ist ja nur einmal im Jahr.
Eben ist das Stichwort Upgrade schon mal gefallen. Lass uns da nochmal einsteigen oder den Hörern, die das vielleicht nicht wissen, erklären, was hat es damit auf sich mit dem Upgrade? Du hast das schon ein paar Mal gemacht, weil du schon sehr, sehr lange Cochlea-Implantate hast.
Ja, also ein Upgrade ist quasi, wenn man einen neuen Prozessor bekommt. Also zum Beispiel, weil die 7 Jahre rumgelaufen sind und die Krankenkasse neue CIs übernimmt. Liegt auch einfach an den Verschleiß von der Technik, dass man irgendwann mal wieder neue braucht. Und das ist quasi ein Upgrade, wenn man von einer älteren Technik dann auf die neue Technik Hochstuf upgradet. Das ist quasi unter diesen Upgrade zu verstehen.
Du kannst aus eigener Erfahrung berichten, welche Vorteile das mit sich bringt. Du hast gesagt, die Technik verändert sich. Welche Erfahrung hast du gemacht, wenn du zum neuen Prozessor gewechselt hast? War es vielleicht angenehmer zu tragen? War das Hörerlebnis anders?
Also ich habe das ja auch schon seit ganz vielen Jahren, und was ich immer faszinierend finde, dass die Bauform immer trotzdem noch ein Stück kleiner wird. Dass man diese Technik dann doch so komprimieren kann, dass die Geräte immer schmaler, immer kleiner werden. Das finde ich schon sehr gut. Und dann ist ja irgendwann auch die Akkuversorgung dazugekommen. Ganz früher waren nur noch Batterien möglich. Dann jetzt der Akku, den nutze ich auch lieber aus persönlichem Geschmack, weil das auch dann nochmal kleiner ist. Und auch dann das Streaming finde ich super wichtig für mich, was durch die neuen Prozessoren jetzt auch nochmal stabiler funktioniert. Und dass man Musik hören kann, telefonieren kann, ohne das Handy am Prozessor zu halten, sondern das direkt dann in beide Ohren gestreamt bekommt. Sonst hält man sein Handy ja immer nur an einer Seite. Aber beim Streaming geht es ja auf beide Seiten. Das finde ich schon mal sehr gut.
Hattest du das Gefühl, dass sich vom Hören auch was verändert hat? Vom Hörerlebnis,
ja,
genau.
Ja. Ja, also vom Hören generell hat sich vieles verändert durch die Prozessoren, vor allem auch bei Sprache mit Geräuschen drumherum. Ja, da gab es ja dann erst diese Forward-Funktion, Fokus Forward.
Genau.
Das hat mir auf jeden Fall sehr viel geholfen. Das ließ sich auch, entweder kann man das am Handy ganz schnell umstellen oder dann sich vom Audiologen oder Akustiker dann quasi so eine Einstellung reinmachen. Und jetzt auch durch die ganz neuen Prozessoren gibt es ja dann dieses Fokus Forward mit Scan. Und das finde ich auch richtig gut. Also da merkt man vor allem auch bei jedem neuen Prozessor die Verbesserung. Also bei Sprache im Geräusch. Und das ist auch super wichtig, auch für mich, wenn ich jetzt im Restaurant bin, draußen auf der Straße, mich mit Leuten unterhalte, dass ich die da durch die Funktion sehr gut verstehe.
Jetzt hast du eben auch gesagt, dass du dir das schnell mal am Handy umgestellt hast. Und da habe ich eine passende Hörerfrage dazu, weil wir natürlich auch immer Fragen bekommen. Und das kannst du einmal aus Sicht als CI-Träger beantworten, aber vielleicht auch aus Sicht des Akustikers. Und zwar hat Renate, sie ist 69, uns geschrieben, dass sie jetzt mit ihren neuen Prozessoren auch die Prozessoren mit einer App bedienen kann. Und jetzt hat sie Sorge, ob sie denn aus Versehen, wenn sie da mit der App was einstellt, die Einstellungen des Akustikers überschreiben oder vielleicht gar löschen kann.
Ja, also gute Frage, Renate. Und zwar ist es kein Problem, wenn man an dem Smartphone was verstellt. Also sei es die Lautstärke, sei es irgendwie dann auf ein anderes Programm umstellen. Da verstellt man nichts daran, was der Audiologe oder Akustiker eingestellt hat. Die Grundeinstellung, die bleibt immer drinne gespeichert. Es setzt sich meistens automatisch zurück, wenn man die einmal aus- oder anschaltet. Und da habe ich auch als Akustiker die Erfahrung, dass man da manchmal sehr vorsichtig ist, dass man nicht irgendwie was umstellt. Aber das hat alles schon so seine Sicherheit drin, dass jetzt der Patient oder der CI-Träger nicht selber alles so viel umstellen kann um die Grundeinstellung, die quasi gemacht wurde. Aber ich finde es gut, dass man immer gewisse Freiheiten hat, selber zu entscheiden, ob man es lauter oder leiser haben möchte oder die Programme ändern möchte. Aber an der Grundeinstellung macht man da, kann man nichts kaputt machen oder verkehrt machen. Das ist alles sicher.
Das ist schon mal beruhigend zu wissen, denke ich auch für viele Hörer, die sich diese Frage stellen. Wenn ich als Nutzer dann doch Fragen zur App habe, kann ich mich da dann auch an meinen Akustiker wenden? Kriege ich da so ein bisschen eine Einführung in die einzelnen Apps?
Ja, ja. Also der Akustiker, der auch dann die Weiterbildung gemacht hat, der beschäftigt sich natürlich auch mit den Apps. Und da kann man natürlich jederzeit oder mit Termin bei dem Akustiker nachfragen, wie das mit den Apps zu bedienen geht. Ich habe natürlich dann auch wieder einen kleinen Vorteil, weil ich mich mit der App super auskenne, auch so viel schon probiert habe, gespielt habe, wie sich das anhört. Und auch manche Einstellungen, die CI-Träger noch gar nicht kennen. Also ich hatte jetzt mal bei einer Selbsthilfegruppe jemanden gehabt. Da hatten wir uns getroffen in einem Restaurant, mehrere Personen, die alle was mit dem Hören zu tun hatten, also sei es Hörgeräteträger oder CI-Träger. Und einer hatte eben auch den N8 am Ohr und wusste zum Beispiel nicht, dass wenn man jetzt Musik streamt, auch die Umgebungsgeräusche regulieren kann, also die Umgebung regulieren kann, sodass man, wenn man, also aber das schaltet sich nur frei, wenn man streamt, in der App dann die Umgebung so leise stellen kann, dass man die Musik besser hört oder den Podcast oder das Telefongespräch. Also gerade auch wenn man draußen ist, kann man das so runterregeln, dass die entweder die Umgebung auf Null ist. Ich mache es persönlich immer noch ein bisschen, dass ich die Umgebung höre, ne? Nicht, dass ich da irgendwas verpasse oder auf der Straße bin und plötzlich kommt ein Krankenwagen und ich höre den nicht. Aber das fand der auch sehr gut, weil ihm hat es immer gestört, dass er alles drumherum hört, aber die Musik nicht so gut. Und sowas zum Beispiel, ja, wenn man das nicht weiß, dann kann man aber da trotzdem Akustiker mal fragen, ob es da irgendwie Möglichkeiten gibt oder irgendwie andere Einstellungen noch. Die kennen sich da auch aus.
Und du hast jetzt auch noch einen guten Hinweis gegeben. Man kann sich natürlich auch an Selbsthilfegruppen wenden, wenn man vielleicht Tipps haben möchte, wie man mit dem CI besser im Alltag umgehen kann, wie man mit der App interagieren kann mit dem CI. Also dein Rat wäre auf jeden Fall, ohne Angst einfach mal auszuprobieren, welche Funktionen sich denn da überhaupt in der App und in dem Prozessor verstecken.
Ja, genau, also auch Selbsthilfegruppen gibt es ja auch im Internet ganz viel dazu zu finden. Und gerade vielleicht Leute, die jetzt frisch operiert wurden oder sich darüber mal informieren wollen, da helfen solche Selbsthilfegruppen echt, weil da auch ganz viele sind, die ja schon ein bisschen Erfahrung damit gesammelt haben und man sich darüber austauschen kann, dass man nicht so auf sich allein gestellt ist, sondern man merkt, da gibt es dann doch auch andere, die vielleicht dieselben Probleme haben und da kann man sich darüber austauschen. Also das hilft dann auch.
Dann, wie du gesagt hast, austauschen, einfach mal ausprobieren. Und da möchte ich nochmal den Bogen zu deiner Taufe schlagen, weil du hattest gesagt, dass du da auch einen Taufspruch mitbekommen hast, der dich dein Leben lang begleitet und den wir hier heute auch schon gehört haben.
Ja, ich habe zur Taufe den Spruch bekommen, alles ist möglich, dem daran glaubt. Diesen Spruch, das hat sich bei mir auch sehr verinnerlicht, dass man alles erreichen kann, wenn man fest daran glaubt und wenn man unbedingt auch die Sache schaffen möchte, dann ist das möglich, egal von wem man da Widerspruch bekommt oder Gegenspruch. Einfach seine Sache da durchzuziehen ist super wichtig. Und diesen Spruch habe ich dann auch, als ich konfirmiert wurde, weiterbehalten, weil es einfach nur bewiesen hat, dass es das schaffbar ist. Ja. Also ich habe selbst daran geglaubt und auch gewollt, die Schule zu schaffen und auch ins Gymnasium zu gehen. Auch beim Sport wollte ich unbedingt gut sein und habe da fest daran geglaubt, das zu schaffen, habe ich auch hinbekommen und auch in dem Beruf. Also wie gesagt, da sollte man sich da nicht irgendwie einschränken lassen, wenn von anderen Seiten was kommt oder man irgendwie gehört bekommt, dass man nur, weil man jetzt CIs trägt, es nicht schaffen kann. Glaubt da einfach an euch selbst und dann ist auch alles möglich, dem daran glaubt.
Ja. Was würdest du Eltern von taubgeborenen Kindern raten, wenn die noch zögern am Anfang? Heute ist es ja so, dass auch relativ früh festgestellt wird, wenn ein Kind taub geboren worden ist mit dem Neugeborenen-Screening, was ja nicht mehr mit der Glocke heute glücklicherweise gemacht wird, sondern mit etwas technischeren Mitteln. Das heißt, man erfährt das bestenfalls sehr, sehr früh. Und natürlich hat man als Elternteil vielleicht noch Sorge, fragt sich, kann ich das für mein Kind entscheiden? Was würdest du diesen Eltern mit auf den Weg geben?
Ich kann ja jetzt nur von meiner Erfahrung sprechen. Ich bin der Meinung schon, dass die Eltern da auch über das Neugeborene entscheiden dürfen, wie es sein Leben weiterführen soll. Und würde zumindest auch die Möglichkeit dem Kind geben, mit Sprache aufzuwachsen. Also das Sprechen zu hören, so früh es geht. Weil je später oder wenn das Kind zum Beispiel 18 ist und dann selbst entscheiden kann, soll, dann wäre es meistens dann immer schon zu spät. Mhm. Ja, also das wissen viele vielleicht gar nicht, dass die Sprache sich da eher im jungen Kindesalter entwickelt und da diesem Kind zumindest die Möglichkeit zu geben, okay, das alles noch mitzubekommen, würde ich da auf jeden Fall auch den Eltern mitgeben wollen. Und auch wenn man da vielleicht noch vorsichtig ist mit der OP am Kopf, das ist ja jetzt alles schon so gut geworden. Es ist ja schon, sagt man ja, heutzutage schon eine Routine-OP. Ja. Es werden ja jede Woche so viele davon operiert und das geht dann meistens immer sehr schnell und hat aber eine große Auswirkung dann für das Kind. Es ist ja positiv aus meiner Sicht, dass es da auch, ich sag mal, ein normales Leben weiterführen kann. Auf der anderen Seite kenne ich aber auch Geschichten, wo sich dagegen entschieden wurde, weil da eben auch gesagt wurde, man soll nicht entscheiden, was normal ist. Und es gibt natürlich auch Eltern, die sich dagegen entscheiden und sagen, die wollen dann lieber doch ohne OP weitermachen. Das Kind kann ja am Ende beides, wenn es am Anfang operiert wurde, kann es ja am Ende beides. Das finde ich ja auch ich selbst so gut, dass ich entweder entscheiden kann, ob ich gar nichts hören möchte oder was hören möchte. Mhm. Ich kann beides machen und ja, finde es auch zum Vorteil. Also wenn ich jetzt zum Beispiel schlafen gehe oder mal jetzt Konzentration brauche, kann ich selber entscheiden, ob ich mal nicht hören möchte. Das finde ich echt cool. Ja. Das wünschten sich schon manche Leute, die vielleicht normal hörend aufgewachsen sind, dass sie mal einfach abschalten wollen von den ganzen Geräuschen, von der ganzen Umgebung. Aha. Ja, hat nicht immer alles Nachteile. Ja.
Ja, ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Jonas, dass du heute hier gewesen bist und deine ganz persönliche Geschichte mit uns hier geteilt hast. Sehr, sehr spannend, all deine Erfahrungen gehört zu haben. Und Thema Abschalten, bevor unsere Hörer abschalten, wollen wir noch den Hinweis geben, dass wir natürlich immer gerne für Fragen und Anregungen, auch für künftige Themen offen sind. Und unsere Hörer können uns dafür immer sehr gerne an die E-Mail-Adresse podcast@kochlehr.com schreiben. Da freuen wir uns natürlich auf Feedback, Anregungen, Verbesserungsvorschläge, Fragen und Ideen zu unserem Podcast. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du da gewesen bist.
Ja, also auch nochmal vielen Dank. Es war sehr toll. Und ja, wünsche auch allen Zuhörer und Zuhörerinnen alles Gute und dass die weiterhin gut hören können.
Vielen Dank. Abonnieren Sie unseren Kanal. Hier, bei YouTube und überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine Bewertung.